Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es weihnachtet sehr bei uns im Podcast. Wir haben uns nochmal entschieden, dass wir das Jahr ein bisschen verlängern mit dem Jahresrückblick. Ja, das war noch nicht alles, denn wir haben noch was für euch. Ein Thema, das stets, glaube ich, die Tennisfans in Deutschland sehr, sehr bewegt. Es geht um den Spieler, wo ja, wir, glaube ich, sogar sagen können, er hat eigentlich den Tennissport erst so richtig nach Deutschland gebracht. Wir sprechen heute über Boris Becker und das machen wir mit Autor, Journalist und geschätzten Kollegen Daniel Mücksch. Hallo Daniel.
Hallo Daniel. Ist auch mal ganz ungewohnt, den gleichen Vornamen zu sagen, aber ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann.
Ich freue mich auch sehr, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast. Genau, wir machen heute quasi so ein bisschen das Daniel und Daniel-Duo und ja, ich habe es gerade gesagt, wir werden über Boris Becker sprechen. Du warst vor einigen Jahren schon mal bei uns, genau zu dieser Thematik, genau zu Boris. Da hattest du nämlich einen eigenen Podcast, eine Reihe, wo du Boris porträtiert hast. Und Daniel, das Ganze hast du jetzt quasi erweitert, kann man glaube ich gut sagen, nämlich mit dem Buch, das im Oktober erschienen ist, Boris Becker, immer wieder aufstehen. Erzähl vielleicht mal zum Einstieg einfach, warum hast du dir dann gedacht, muss es jetzt auch noch ein Buch dazu geben?
Ja, genau. Im Endeffekt stimmt es genauso, wie du es schon auch gesagt hast. Es ist im Endeffekt eine Erweiterung auch des Podcastes. Natürlich sind bestimmte Teile auch irgendwie aus dem Podcast damit eingeflossen. Mit dieser Podcast-Dokumentation Unser Boris war ja auch der Blick auf sein Leben, war ja da ein bisschen der Blickwinkel gewesen, aber du hast ja auch gesagt, es ist schon ein bisschen her, also es ist schon inzwischen fast 3 Jahre her, dass ich bei euch zu Gast war und auch diese Dokumentation rausgekommen ist und da ist ja einiges passiert in der Zeit, würde ich mal sagen, also zum Beispiel die Zeit nach dem Gefängnis, die ist nur ganz, ganz kurz in dem Podcast vorgekommen, weil es genau in der Zeit gewesen ist, wo er dann freigekommen ist und dann sein Leben ja nochmal neu geordnet hat und wie wir ihn jetzt heute kennen, das kommt im Podcast dann im Endeffekt nur am Rande vor oder nur sozusagen als Ausblick nach vorne kommt das vor. Und das war was, wo ich dann wirklich der Meinung war, das muss man nochmal detailliert beleuchten und aufschreiben. Und jetzt ist ja auch der Titel des Buches, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht Boris Becker, das ist mein Leben, sondern Boris Becker, immer wieder aufstehen. Und ich habe versucht, dann wirklich auch ein bisschen so, ja, auf modern gesprochen, auf das Mindset von Boris Becker ein bisschen abzuzielen, dass dieses immer wieder aufstehen, nach Rückschlägen, nach vorne blicken und irgendwie optimistisch in die Zukunft zu blicken, dass ich das versucht habe, ein bisschen zu ergründen und ein bisschen, ja, zu schauen, wo liegt der Ursprung darin und wie zeigt sich das? Sei es jetzt auf dem Tennisplatz damals, was ja, glaube ich, auch eine seiner prägenden Charaktereigenschaften gewesen ist, dass er nie aufgegeben hat am Tennisplatz und es immer wieder geschafft hat, auch nach teilweise sondern hoffnungslos aussehenden Spielständen zurückzukommen. Und ja, im Leben hat er das auch versucht, im Privaten danach. Das ist ihm dann, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, mal besser, mal schlechter gelungen.
Ja, wie geht man da denn so ran, wenn man sagt, okay, also ich habe jetzt eine Person, über die möchte ich ein Buch schreiben. Du hast ja sicherlich schon viele Kontakte, auch was dein Umfeld betrifft. Nimmt man sich dann eigentlich erstmal so einen Stift, macht auch vielleicht so eine Art Gliederung und schreibt dann dazu nochmal eine Liste so an sämtlichen Namen, Boris Becker Umfeld, die man zu gewissen Themen irgendwie befragen könnte? Oder wie startet man in so einem doch eigentlich Riesenprojekt? Also das ist ja nicht innerhalb von 3, 4 Wochen gemacht.
Nee, genau. Ja, genau. Eigentlich ist es so, dass man guckt, was für neue Inputs könnte ich dazu noch brauchen, um mich dann halt natürlich auch abzuheben zu dem Podcast. Ich meine, dafür hatte ich damals gesprochen, zum Beispiel mit Leuten wie dem Günter Bosch, natürlich sein ehemaliger Trainer, sehr, sehr enger Begleiter jahrelang, oder mit dem Udo Riglewski, der ihn als Kind begleitet hat. Die waren in der gleichen Trainingsgruppe gewesen in Leimen. Patrick Kühnen, der lange bei ihm im Davis Cup Seite an Seite gespielt hat und heute, glaube ich, auch noch einen ganz guten Draht zu ihm hat. Oder auch Leute wie den Richard Schönborn, der ehemalige Cheftrainer des Deutschen Tennisbundes, mit dem Boris ja bis heute, würde ich sagen, eine innige Feindschaft verbindet, weil er ihn damals für nicht förderungswürdig gehalten hat. Also mit den Leuten, die habe ich natürlich auch alle nochmal angezapft und habe versucht oder herauszufinden, ob sich da bestimmte neue Sachen noch ergeben hat. Bei den meisten ist es natürlich so gewesen, dass dass die Erinnerungen gleich geblieben sind und nicht so viel Neues sich ergeben hat. Und ich habe dann schon versucht, wer könnte mir aber vielleicht was über den Spieler Boris, über seine Psyche vielleicht verraten, das ihn vielleicht dann auch so besonders gemacht hat. Und da habe ich natürlich dann versucht, das in dem Sinne ein bisschen zu erweitern und mich mit Leuten unterhalten, die mir vielleicht so in dieses ganze, ja, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, ich muss dieses Unwort der Moderne, dieses Mindset von Boris nochmal benutzen, dass die mir halt dieses Mindset versucht haben zu erklären. Und das war mir halt wichtig, dass ich da in diese Richtung es schaffe, einen neuen Blickwinkel zu erschaffen.
Genau, du sagst es, ein neuer Blickwinkel, weil jetzt könnte man ja quasi kritisch rangehen und sagen, also Mensch, Boris Becker, das ist eine Person, die wirklich seit jeher so sehr in der Öffentlichkeit stand. Was will man da eigentlich noch Neues erzählen? Versucht man das selber dann auch ein bisschen zu forcieren oder geht man da vielleicht auch zu Anfang erstmal rein und sagt, naja, also wenn ich Gespräche führe und vor allem viele Gespräche führe, mit verschiedensten Wegbegleitern spreche, die auch selber aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, dann ergibt sich das so ein bisschen von selbst oder verspürt man da auch den Druck, dass man sagt, okay, also da muss inhaltlich natürlich auch irgendwie was bei rauskommen, dass vor allem Verlag, aber am Ende natürlich auch der Leser nicht sagt, naja, das ist ja schön und gut, aber so viel Neues erfahre ich jetzt ja gar nicht.
Ja, ich glaube, mancher Leser wird bestimmte Sachen natürlich irgendwann schon mal gehört haben. Also, dass Boris Becker in Leimen geboren wurde, der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten gewesen ist und irgendwann mal in der Besenkammer aufgetaucht ist. Das sind natürlich Sachen, die wissen wir, die kennen wir. Die habe ich versucht, natürlich nochmal irgendwie auch unterhaltsam zusammenzuschreiben und detailreich zusammenzuschreiben. Und da, dass wir sozusagen alle dann nochmal auf einem gleichen Wissensstand dann sind, wenn man mit dem Buch anfängt. Aber natürlich sind es da Sachen, wie gesagt, die man dann teilweise schon mal gehört, gelesen oder gesehen oder gesehen hat. Aber es hat natürlich auch bei mir, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, auch im Vergleich zum Podcast bei bestimmten Sachen aufgehört. Zum Beispiel ist diese ganze Geschichte mit der Episode bei Holger Rune als Trainer 0,0 in dem Podcast vorgekommen, die ich auch so noch nie so ganz richtig woanders gelesen und aufgeschlüsselt bekommen habe. Das habe ich auch nochmal wirklich versucht, weil es das nochmal detailliert zu erklären, weil ich glaube, dass es damals nicht ganz hundertprozentig von allen Seiten so war, wie es mir dann Leute aus dem Inner Circle zumindest erzählt haben. Und auf der anderen Seite für mich dann ein bisschen symbolisch ist auch, wie Boris dann teilweise tickt, auch Holger Rune ein bisschen tickt, aber der ist natürlich dann in dem Sinne nur eine Side-Figur, aber diese Art und Weise, dass man terminlich nicht mehr übereinkommt und dass man sich schiedlich und friedlich getrennt hat, was man nach außen verkaufen wollte, da bin ich mir einfach sehr, sehr sicher. Und das haben mir einige Leute bestätigt, dass das zum Beispiel nicht so gewesen ist, sondern dass man da wirklich schauen muss, was waren dann wirklich die wahren Gründe für die Trennung gewesen.
Ja, absolut, spannend, klar. Also natürlich hat man dadurch schon immer einen neuen Wert, weil natürlich Abstände dazwischen liegen, wie jetzt bei dir auch mit dem Podcast, da hast du schon recht. Wie ist denn das Ganze, wenn man mit dem Projekt anfängt, gerade wenn es jetzt um eine Person geht? Spricht man auch einmal vorher mit der Person selbst und holt sich da quasi, ich sag mal, so ein Go ab? Oder macht man das komplett frei davon und fängt einfach an zu recherchieren?
Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, welche Person das ist. Und in dem Fall von Boris und mir, muss ich sagen, gibt es ja eine längere Historie. Also ich kenne Boris schon beruflich relativ lange. Ich überlege gerade, wann ich wirklich das erste Mal das Interview mit ihm geführt habe. Wirklich das längere Exklusivinterview, würde ich sagen, war 2009 oder 2010. Auf jeden Fall in dem Dreh rum, wo ich dann meinen ganzen Nachmittag mit ihm in Berlin verbringen konnte. Und wir haben uns natürlich dann die nächsten Jahre immer wieder gesehen. Ich war ja dann lange, möchte ich mal sagen, im Boulevard-Business unterwegs bei Bunte gewesen, was unserem Verhältnis per se nicht so gut getan hat, weil er dann bestimmte Überschriften, bestimmte Artikel immer sehr auf mich gemünzt hat und mein Medium gemünzt hat, was dann teilweise nicht zutreffend war. Und auch der Podcast war für ihn, sagen wir mal so, die Begeisterung bei ihm hat sich in Grenzen gehalten. Boris hat schon der geht schon davon aus, dass man sich von ihm die Absolution holen muss, um überhaupt über ihn berichten zu dürfen. Also ich kann ein bisschen erzählen, als der Podcast dann die ersten Folgen rauskam, sind doch einige Nachrichten von ihm bei mir dann auf dem Handy eingegangen, wo der Ton nicht sehr freundlich gewesen ist, um es mal gelinde zu sagen, und er sich sehr darüber beschwert hat, dass überhaupt sowas existiert. Und ich ihm dann doch auch immer wieder klar machen musste, dass wenn man nur Sachen schreiben darf oder sich nur mit Sachen beschäftigen darf, wo der andere, der Protagonist abnickt, dann wäre das doch ein sehr eingeschränktes journalistisches Arbeiten. Dann würde es
Klar.
praktisch ja fast gar nichts mehr gehen. Also das ist natürlich nicht so, dass man sich ein komplettes Go holen muss. Bei dem Podcast, das wusste er, habe ich ihn vorher wirklich mehrfach dafür angefragt gehabt und habe ihn da auch immer wieder informiert. Und das passiert natürlich nicht so völlig ohne das Wissen, aber jetzt bei dem Buch war es jetzt genauso gewesen. Nichtsdestotrotz war mir klar gewesen, dass er jetzt nicht der größte Fan davon sein wird. Was ich wiederum, weil ich die Frage auch dann öfters gestellt bekomme, ja fast ein bisschen lustig finde oder skurril finde, weil ich glaube, und das hoffe ich, dass man das merkt, und das wurde mir beim Podcast gesagt und das glaube ich beim Buch ein bisschen ähnlich, es nicht aus dieser ja zynischen, vielleicht auch ein bisschen Schadenfreude-Position geschrieben ist, sondern eher aus einer liebenden Position. Jetzt keine Fan-Position, aber auf jeden Fall, ich komme aus dem Tennis. Tennis ist mir sehr wichtig und Boris Becker als Person hat mich sehr begleitet und ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dem, was er geleistet hat. Und bestimmte Sachen kann ich dann vielleicht nicht so verstehen, aber es ist mir wirklich fern, diesen Boris Becker irgendwie runterzuputzen oder ihn irgendwie da der Lächerlichkeit preiszugeben oder irgendwie die üblichen Stereotypen auf ihn herabzuwälzen. Also deswegen ist es aus meiner Sicht, und so ist zumindest bis jetzt das Feedback auch, eher sozusagen aus einer anerkennenden Position geschrieben, was er aber bis jetzt zumindest noch nicht so sieht.
Ja, also das ist natürlich aber auch ein Punkt, und mir fiel die Frage ein, weil wir leben ja gerade in so einer Zeit, wo sämtliche Streamingdienste und Sender gerade irgendwie so im Sport für sich Dokumentationen entdeckt haben. Und da ist ja insgesamt immer so ein bisschen die Kritik dran, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mir gar nicht so gerne Sportdokumentationen ansehe, weil da die entsprechenden Personen oder Vereine ja immer doch sehr die Hand drauf haben. Und das
Total.
Ganze dadurch ja immer eigentlich stark beschnitten wirkt, weil man natürlich, wenn man selber die Hand drauf hat, ich glaube sogar, das würde jeder letztendlich von uns auch irgendwie so ein bisschen machen, egal in welcher Art und Weise, willst du dich natürlich immer bestmöglich präsentieren. Und deswegen kam ich da drauf. Und
Nee, da hast du total recht. Das ist also, ich glaube auch, deswegen war ich nie böse drum, dass Boris nicht mitmachen wollte. Ich wäre mir sehr unsicher gewesen, ob es überhaupt dann sowohl den Podcast als auch das Buch ge gegeben hätte, wenn Boris mitgemacht hätte, weil ich weiß, in welche Richtung das dann gelaufen wäre. Dass bestimmte Themen ausgespart worden wären, anders dargestellt worden sind. Und dafür beschäftige ich mich da doch mit Boris schon zu lange und habe auch mit zu vielen Leuten immer wieder gesprochen und weiß, dass manche Sachen, wie sie dargestellt werden sollen, einfach nicht so sind. Also nur als Beispiel diese Holger-Rune-Geschichte nochmal, dass es eben nicht nur so einvernehmlich war, sondern dass der Hauptgrund war, dass Boris immer noch Reiserestriktionen gehabt hat und einfach nicht durch die Welt reisen durfte und er das dem Team Rune am Anfang anders verkauft hat. Und dann die irgendwann gewusst haben oder gemerkt haben, oh, der kriegt ja nirgendwo eine Einreiseerlaubnis. Im Endeffekt ist er bei 3 Grand-Slam-Turnieren nicht befähigt, an der Seite reisen zu dürfen. Und das dann einer der Hauptgründe warum man sich getäuscht gefühlt hat. Das Team Rune hätte natürlich auch ihre Hausaufgaben im Vorfeld besser machen können, keine Frage. Aber das hätte Boris sicherlich versucht, anders zu verkaufen. Und da gehe ich vollkommen mit dir, dass das natürlich auch die größte Schwäche von vielen Sportdokumentationen ist. Auf der anderen Seite bekommt man ja auch immer wieder mit, dass es dann aber auch aus Sicht derjenigen, die mitmachen, auch nach hinten losgehen kann. Da will ich nur ein Beispiel nennen, das vielleicht die meisten mitbekommen haben, ist ja die Dokumentation auf Amazon Prime über die deutsche Nationalmannschaft zur WM in Katar, wo Hansi Flick dann in irgendwelchen Seminarpräsentationen über die Schneegänse philosophiert hat. Und dass aber da klar war, dass niemand mehr einen Blick drauf haben darf, bevor die rausgeht. Und natürlich auch, dass dann so eins zu eins, wie es dann gewesen ist, ohne Hansi Flick das Go und ohne nochmal eine finale Abnahme des DFB rausgegangen ist. Und ich glaube, dass das Hansi Flick letztlich in Deutschland zumindest extrem geschadet hat und man dann sagen kann, ja, dass aus Sicht des Protagonisten war es vielleicht nicht so glücklich, aus Sicht des Zuschauers für uns natürlich sehr, sehr glücklich, weil wir natürlich dadurch einen authentischeren Blick auf die ganzen Geschehnisse bekommen haben, was, und da gebe ich dir nochmal vollkommen recht, bei vielen anderen Sportdokumentationen sonst einfach nicht der Fall ist.
Ja, Buch könnte man ja fast sagen, ist das klassische Medium der Sportdokumentation oder allgemein der Dokumentation. Aber sprechen wir vielleicht noch mal ein bisschen über Boris selbst. Nun ist Boris Becker eine Person, die selber schon lange nicht mehr auf dem Tennisplatz steht. Also selbst ich könnte, glaube ich, sagen, ich kenne den Tennisspieler Boris Becker eigentlich gar nicht mehr. Sondern für mich ist Boris Becker eigentlich eher eine Person des Boulevards. Warum funktioniert diese Person aber bis heute so? Denn wenn man sich umhört, du hast es gerade gesagt, ne, du wolltest diesen Zynismus nicht in deinem Buch unterbringen, der ihm ja oft irgendwie entgegenkommt, aber trotzdem ist Boris Becker eine Person, über die man wenig Schlechtes dann doch hört am Ende, weil er doch einen gewissen Beliebtheitsgrad hat. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Ja, das glaube ich ist wirklich sehr unterschiedlich, weil das natürlich von ganz, ganz vielen Seiten dann kommt oder man genau fragen muss, beschäftige ich mich jetzt mit der Boris Becker, der Tennislegende? Beschäftige ich mich mit Boris Becker, der Ex-Trainer von Novak Djokovic, dem jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten, oder eben dann doch mit der Boulevardfigur. Ich meine, eine Zeit lang hat er einfach ja auch, das muss man natürlich auch sagen, sehr viel dafür getan, dass eben dieser ja, Zynismus oder diese Häme ein bisschen entgegenkommt. Ne? Ich meine, viele werden sich noch an die Bilder mit diesem Fliegenklatschen-Kopf oder mit diesem Fliegenklatschen-Hut bei Olli Pocher erinnern. Ne? Das war natürlich wirklich etwas, wo man sagen kann, ja, das war so die Hochphase seines Boulevard-Daseins. Kurz danach, lustigerweise, kam mir dann die Meldung, dass dann der neue Trainer von Novak Djokovic wird, was mal wir alle am Anfang für einen Aprilscherz gehalten haben. Aber ich glaube, dass da er auch sehr, sehr viel getan hat, dass er in diese Ecke gestellt worden ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir wenig Leute von diesem Kaliber haben. Also wenn man es wirklich überlegt, was haben wir für deutsche Weltstars? Kann man jetzt kann man jetzt auf den Sport runterbrechen, aber eigentlich auch auf die ganze, fast auf die ganze Showbranche oder ja, Entertainment-Branche. Ich glaube, da fallen einem nicht viele Namen wie Boris Becker ein, der auf der ganzen Welt erkannt wird. Also das haben mir auch immer wieder Begleiter erzählt, dass es Wahnsinn ist oder auch egal ist, ob du mit Boris in New York, in Melbourne, in London, in Indien, China vor die Tür gehst, sofort sind irgendwie 50, 60 Leute rum. Um ihn herum, ich glaube, wir haben mal von Eurosport, die Kollegen haben mir mal erzählt, wie sie am Anfang dachten, wenn sie da für Matchball Becker irgendwelche Außenaufnahmen machen, dass sie da ohne Bodyguards rausgehen können, um die Aufnahmen zu machen, was sie ganz schnell geändert haben, weil sie gemerkt haben, sobald Boris Becker da auf der Anlage ist oder auch in New York war das, glaube ich, wo sie mir das Beispiel erzählt haben, irgendwelche Aufnahmen am Times Square macht, sind sofort 100 Leute um ihn herum und es ist sofort ein Menschenauflauf. Und ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz wenige Deutsche, wo das so ist. Ich weiß, ob du jetzt überlegt hast, ob dir vielleicht jemand einfällt, teilweise vielleicht bei Dirk Nowitzki, würde ich sagen, kann das vielleicht so, könnte das so sein, aber mir fallen da einfach kaum Deutsche ein, wo das noch so ist, außerhalb von Boris Becker. Und ich glaube, dass da natürlich diese Beliebtheit, die Größe von ihm schon etwas ist, was man auf der einen Seite manche Leute eher zur Häme und zur Entthronisierung anregt, aber natürlich auch eine bestimmte Nähe bei vielen Leuten auslöst, die ihn einfach begleitet haben. Und dann eben, deswegen habe ich den Podcast damals auch so genannt, es ist halt unser Boris und dann natürlich auch eine bestimmte Milde vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle und eine gewisse Zugewandtheit dadurch mit sich bringt.
Ja, ist eine spannende Frage. Ich habe gerade natürlich wirklich darüber nachgedacht. Genau, Dirk Nowitzki fällt einem da ein, wobei gerade auch, ja, NBA sicherlich global unterwegs. Aber Tennis hat natürlich auch den Vorteil, dass es wirklich überall auf der Welt gespielt wird. Also im Sinne von auch, dass die Spieler natürlich eigentlich so gut wie überall mal hinkommen und vor Ort sind. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, der auch viel ausmacht dabei, dass man wirklich zu einer globalen Marke werden kann.
Ja.
Viele
Ich
würden
glaube vor allem,
wahrscheinlich
dass
noch.
Tennis ist ja vor allem in den wenigsten Ländern die Nummer 1 Sportart, aber sie ist fast in total vielen Ländern, ich sag mal, so der Top 10, Top 5, Top 6 Sportarten. Und da gibt es global ganz, ganz wenige Sportarten. Da gibt es dann in den USA Football, das über allen steht. Bei uns gibt es Fußball, der über allen steht. Aber überall ist so das Verbindende, sage ich immer, ist Tennis, das irgendwo da in den ganz vorne trotzdem mitmischt. Und dementsprechend sind auch die Protagonisten global gesehen oft wirklich riesige, riesige Stars, weil die einfach jetzt ganz technisch formuliert auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Märkten funktionieren.
Richtig, genau, ja, das ist der Punkt. Absolut. Michael Schumacher hätte ich noch reingeworfen, aber gerade bei Formel 1, da weiß ich zum Beispiel nicht, ja, also Wissen in China oder so, da gab es ja auch mal ein Formel 1-Rennen oder gibt es vielleicht auch wieder, aber ja, wissen die Leute da vor Ort unbedingt, wer so die Gesichter des Sports sind?
Ja, da ist
Also,
immer wieder beim Sportmarketing, da ist schon wieder fast das Problem, dass die einen Helm aufhaben
ja,
und man
richtig.
dann die Gesichter nicht so kennt. Das ist das gleiche Problem, was man ein bisschen beim Football hat, dass man aus Marketing-Sicht müssten die Formel-1-Fahrer ohne Helm fahren und die Footballer ohne Helm spielen, weil man dadurch natürlich oft nicht weiß, wer mit den Gesichtern nicht einprägen kann. Und das ist natürlich, hat Tennis natürlich auch wieder Vorteile, 1:1 am Platz, wie oft man die Stars in Großaufnahmen sieht. Es gibt ja auch nur zwei, von denen man dann im besten Fall mit den Kameras hin und her schalten kann. Das ist natürlich jetzt rein aus Marketing-Sicht ein extrem großer Vorteil.
Absolut, richtig. Du hast gerade die Geschichte kurz angerissen rund um Holger Rune. Die ist ja noch gar nicht so lange her. Man hat bei Boris Becker, also das ist jetzt meine Einschätzung, immer sehr ein Bewusstsein dafür, beziehungsweise aus meiner Sicht auch den Drang, dass er sich für das, was gewesen ist, irgendwie rehabilitieren möchte. Also, dass es ihm ganz, ganz wichtig ist, dass er als der Tennisexperte, als der Tenniscoach wahrgenommen wird und eben nicht als die Person der Öffentlichkeit, die so viele Verfehlungen hatte. Würdest du da so mitgehen?
Ja, dass er das, ja, er will sozusagen seinen Charakter ins richtige Licht rücken,
Ja,
was
genau.
er für das richtige Licht sieht, das glaube ich schon. Auf der anderen Seite kann er auch halt extrem gut Sachen hinter sich lassen. Das ist ein bisschen das, was ich auch mit immer wieder aufstehen meint. Man muss halt immer wieder mal dann überlegen, der Mann war einfach im Gefängnis, ne? Also das ist, glaube ich, tiefer kann man, glaube ich, wirklich nicht fallen. Und ich glaube, das würde einige von uns, bei einem selber weiß man es nicht, hoffentlich werden wir es nicht erfahren, aber es kann Menschen halt einfach echt auch brechen, diese Erfahrung einfach zu überlegen, ja, ich sitze da mit wirklich schwerst Kriminellen, und eine Richterin hat gesagt, dass ich dazugehöre, in einem Gebäude, darf nicht raus, mir wurde die Freiheit genommen. Und da wieder so rauszukommen, da hat man ja überlegt, wie würde er auftreten, wenn er wieder rauskommt, wie würde er sich geben? Würde er sozusagen der völlig Geläuterte sein, der sich da in Sack und Asche wirft und nur noch ganz anders von sich reden macht und es die lang mit ihm zusammen gewesen sind. Erinnere mich da an ein Gespräch mit Günter Presnick zum Beispiel, sein Ex-Trainer, das ich geführt habe, der hat mir auch gesagt, der wird wieder genau der Boris sein wie vorher. Und das war dann im Endeffekt ja auch so, ne? Ist ja heute auch so. Wenn man heute sieht, dann kommt das einem vor wie eine Episode aus längst vergangenen Tagen, diese Gefängnis-Episode. Und die ist ja, wenn man es dann rein zurückrechnet, noch gar nicht so lange her. Und das finde ich schon erstaunlich, dass es dann wirklich, da kommen wir dann in eine persönliche Bewertung rein. Manche mögen das irgendwie als negativ finden, nicht aufrichtig genug, nicht sozusagen verarbeitend genug, aber natürlich auch, wahrscheinlich ist es für einen selber die einzige Möglichkeit, um nach vorne zu blicken, um sich wieder im Leben zurechtzufinden. Und das ist, glaube ich, dann schon etwas, was er dann jetzt hat. Er guckt jetzt wieder nach vorne und hat es geschafft, das abzuschütteln und will jetzt, um im Tennissprech zu bleiben, den nächsten Satz spielen. Oder vielleicht ist er jetzt gerade in seinem Leben im fünften Satz und versucht, den fünften Satz jetzt irgendwie positiv zu gestalten. Hm.
Glaubst du denn, dass wir Boris Becker nochmal als Tenniscoach sehen auf der Tour? Hat sich da vielleicht auch mit den Gesprächen, die du geführt hast, irgendeine Tendenz abgezeichnet?
Ja, ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal sehen werden. Also das würde mich wirklich überraschen. Gibt ja immer wieder, ich glaube, das ist ja fast auch eine Mediendiskussion, müssen wir alle auch ein bisschen selbstkritisch sein. Gibt immer wieder die Diskussion mit Alexander Zverev, ob er da irgendwie nochmal auftaucht. Ich kann mir vorstellen, dass er da nochmal vielleicht, dann kriegt er vielleicht den Posten als Berater oder irgend sowas. Aber dass er wirklich, so wie auch bei Novak Djokovic, als Trainer, Head Coach, wie gesagt, bei Novak Djokovic, anderes Thema, können wir jetzt lang drüber reden, wie seine Arbeit da genau gewesen ist, aber natürlich war er wirklich sehr nah an ihm dran und hat dann bestimmte Bereiche auch ihm, glaube ich, sehr weiterhelfen können, und das glaube ich nicht, dass er da nochmal so einen Job ausüben wird. Fällt da allein schon schwierig zu sein, bei wem es wirklich so sein sollte, bei wem er auch diese Aura hat. Ich glaube, das war ja was, warum ihn Novak Djokovic damals auch verpflichtet hat, um diese Aura, um dieses Winner-Gen auf ihn übertragen zu bekommen. Und ich glaube, da musst du ihn wirklich auch ein bisschen erlebt haben, und da musst du auch ein Gefühl für diesen Spieler gehabt haben. Und das haben von der jungen Generation wirklich, glaube ich, absolut die wenigsten. Selbst ein Alexander Zverev ist einfach zu jung, um dieses Besondere, was den Tennisspieler Boris Becker ausgemacht hat, live und selber mitbekommen zu haben. Also wenn ich wetten sollte, würde ich sagen, dass Boris Becker nicht mehr irgendwo als Trainer auftaucht.
Du hast gerade das Wort Winner-Gen erwähnt, wo du gerade darüber gesprochen hast, dass Boris Becker eine Person ist, die Sachen auch gut hinter sich lassen kann. Ist vielleicht sogar genau das ein Teil dieser Mentalität? Also kann ein Boris Becker froh sein, dass er dieses Winner-Gen hat und durch Tennis so ein mental starker Mensch geworden ist, weil wir sonst, gerade jetzt auch nach dieser Zeit im Gefängnis, vielleicht überhaupt keinen Boris Becker mehr sehen würden?
Ja, gute Frage, vielschichtige Frage. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dieses Gen hat ihn auch ins Gefängnis gebracht erst. Ne? Also das okay, ist natürlich ja, etwas, was ihn natürlich dann auch im richtigen Leben, Anführungszeichen, dann auf glauben hat lassen, er hätte auch diese besonderen Fähigkeiten, er könnte alles, er würde alles schaffen, was er aber dann ehrlicherweise, glaube ich, nur am Tennisplatz hatte, und da war ja sozusagen das Ausnahmetalent, ja, aus gewisser Weise sicherlich auch das Jahrhunderttalent, und das hat er ja im richtigen Leben dann irgendwie nicht so hinbekommen. Aber auf dem Tennisplatz war es in der Tat so, und da erinnere ich mich auch wirklich an viele Gespräche von Leuten, die ihn begleitet haben, sei es wie eben schon kurz erwähnten Udo Reglewski am Anfang seiner Karriere als Jugendlicher oder auch Patrick Kühnen, die bis heute nicht richtig sich erklären können, woher es kommt, aber die gesagt haben, es ist unglaublich, der hat einfach gewusst, dass er gewinnt. Also Patrick Kühn hat mir die Geschichte erzählt, wie sie da mal beim Davis Cup in gegen Tschechien, glaube ich, gespielt haben in Prag und dann Karl-Uwe Steeb das 2:2 geschafft hat und Boris Becker das letzte Einzel spielen sollten und alle natürlich in der Kabine gesessen haben und glücklich gewesen sind, aber natürlich auch angespannt sind, weil das entscheidende Einzel noch steht, noch ausgestanden ist und dann Boris in die Kabine reinkam und alle umarmt hat und bejubelt hat und gesagt hat, ey Jungs, geil, dass wir das gerissen haben und so und die sich dann alle angeguckt haben und gesagt haben, ja Boris, aber du musst ja noch spielen, das entscheidende Spiel kommt dann noch, du spielst jetzt gegen hier 8000 Fans und jetzt wird die Hölle los da draußen und dann Boris, du ihnen nur gesagt hätte, macht euch keine Sorgen, das reißt sich schon, das Ding, und dann hat er irgendwie, glaube ich, 6-1, 6-1, 6-2 gewonnen und hat wirklich da das Ding so problemlos nach Hause bekommen und da hat Patrick gesagt, man hat mit jeder Faser gespürt, dass für ihn keinen Zweifel besteht, dass er das Ding jetzt holen wird und gewinnen wird und ich glaube, jeder, der hobbymäßig oder einigermaßen ambitioniert auch mal Tennis gespielt hat, kennt das, wie schwierig das für einen selber ist, wenn man, weiß ich, in der Bezirksliga oder Gott sonst wo spielt, wenn man da allein auf dem Platz steht und von selbst zweifeln und der Aufschlag kommt nicht und so getrieben ist und dann auf dem Niveau das hochpotenziert, finde ich das bis heute unglaublich, diese totale Überzeugung an sich, an seine Qualitäten und das dann eben auch abliefern zu können. Das ist ja, glaube ich, das, was man ja auch bei sehr talentierten jungen Spielern dann teilweise sich nicht erklären kann, warum das nicht so gelingt. Und dieser Glaube, diese Winner-Mentalität, da verfallen mir wirklich ganz, ganz wenige ein, die das so haben und vor allem auch in diesem Alter, in diesem frühen Alter ausgeprägt hatten. Und das ist, glaube ich, was Boris dann einzigartig macht.
Vor allem die Schwierigkeit dabei auch ist, dass man das ganz schnell vielleicht mit einer gewissen Form der Arroganz verwechselt oder man als Person selbst auch arrogant wird. Und das ist zum Beispiel ein Wort, da könnte man ja eigentlich auch sagen, das verwundert in gewisser Weise. Aber dass ein Boris Becker arrogant ist, das habe ich in all den Jahren nie gehört. Und gerade wenn du so eine Geschichte erzählst, also wenn man das jetzt über eine andere Person erzählt, oder nehmen wir mal sogar als Beispiel, du hättest diese Geschichte aus der Kabine jetzt erzählt, aber die Person, die da das fünfte, letzte Match gespielt hätte, wäre Alexander Zverev. So in der Form, wie er wahrgenommen wird. Und dann kommt so ein Spruch, da würden ja alle sagen, ja, guck mal, der Zverev wieder, absolut arrogant, nimmt seinen Gegner nicht ernst. Beim Boris Becker wird das nicht hinterfragt.
Ja, stimmt, weil er auch am Platz dann das eine andere Körpersprache auch oft gehabt hat. Ne? Weil ich meine, bei Alexander Zverev gibt es schon immer wieder Matches, wo man irgendwie nicht so mit ihm bonden kann, will ich es mal nennen. Ne? Wo er irgendwie eine komische Körpersprache hat, wo er es dann vielleicht auch teilweise weggibt, wo man das Gefühl hat, er lässt nicht alles jetzt hier auf dem Platz, was vielleicht teilweise auch unfair ist, keine Frage. Ne? Also ich glaube, das hat sich auch geändert und es gibt wirklich, ich gehöre nicht in den Club, die dann auch unterwegs sozusagen auf Alexander Zverev einhauen, sondern ich weiß da wirklich zu schätzen, was er leistet und er ist sicherlich auch talentierter als wirklich fast alle wahrscheinlich, aber Boris hat halt immer alles auf Platz gelassen, ne? Da hat auch nicht alles geklappt, aber er hat sich dann, man hat immer das Gefühl gehabt, er lässt einen vollkommen an seinen jetzigen Situationen teilhaben, an seinen Emotionen teilhaben und man konnte sich vollkommen mit ihm identifizieren. Und das ist in der Tat etwas, was heute bei den Spielern, es wurde ein bisschen aberzogen, glaube ich, teilweise auch, sozusagen diese Emotionen auch. Und das finde ich teilweise, schafft so ein bisschen weniger eine Möglichkeit der Identifikation mit den Spielern heutzutage. Und natürlich Boris war natürlich da mit am authentischsten, was das angeht. Und ich glaube, deswegen konnte man ihm auch, wie du sagst, Arroganz, stimmt, ist so ein Begriff, der zumindest auf den Tennisspieler Boris Becker nicht so richtig passt.
Ja, also was eigentlich wirklich spannend ist, weil gerade natürlich auch mit den Verfehlungen, die er so nach seiner Zeit hatte, wäre man ja eigentlich immer schnell geneigt zu sagen, na gut, der ist so überheblich, da ist so eine Arroganz, ne? Der meint, er kann sich das irgendwie alles erlauben. Und das hast du ja gerade auch angedeutet, in gewisser Weise trifft das zu. Aber dass das halt nicht negativ damit behaftet wird, das hat mich immer
verwundert. Deswegen habe ich aber bewusst auch gesagt, auf dem Tennisplatz, also ich würde jetzt sagen, dass Boris frei von jeglicher Arroganz ist, abseits des Platzes, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also das glaube ich, gibt es bei ihm schon und ich glaube auch, dass er da ein nicht so einfacher Charakter ist, da kann man natürlich dann immer wieder herrühren oder sich überlegen, woher das kommt. Und wenn man eben mit 17 Jahren Wimbledon gewinnt und seitdem ein absoluter Weltstar ist, glaube ich halt einfach, um mal ganz wie Markus Lanz zu sprechen, macht das was mit einem. Also ich
Ja.
glaube, dass das wirklich etwas ist, dass man, das gibt es ja nur einmal auf der Welt, kann man sich kaum vorstellen, kann man versuchen, sich vorzustellen, was dann passiert. Aber gewisserweise ist es, glaube ich, auch logisch, dass man dann das Gefühl hat, die Welt dreht sich nur um einen, man ist der Mittelpunkt der Welt, weil es eben, seitdem man 17 ist, eine Entourage aus 50 Leuten um einen herum permanent gibt, die das einmal sagen. Ne? Die einem immer wieder
Ja,
sagen,
absolut.
du bist der Beste, du bist der Coolste. Egal, wo du hinkommst auf der Welt, wirst du gefeiert. Alle stehen auf und geben dir den besten Platz in jedem Restaurant und so. Also ich weiß zumindest, wie ich mit 17 Jahren gewesen bin. Wenn mir das damals passiert wäre, wüsste ich auch, dass ich, glaube ich, da mein Charakter davon zumindest sehr beeinflusst worden wäre.
Ja, das wäre wahrscheinlich bei uns allen so. Absolut richtig. Daniel, wir haben über das Buch gesprochen, Boris Becker, immer wieder aufstehen. Jetzt sind wir davon überzeugt, dass natürlich ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer sagen: Mensch, also genau das möchte ich, das fehlte geradezu unter dem Weihnachtsbaum. Erzähl vielleicht
Genau,
einmal kurz,
zum Start ins neue Jahr, genau das Perfekte.
wie kommt man am besten an dein neues Werk?
Ja, also man kann natürlich über die üblichen Plattformen bestellen. Es sollte auch in den meisten Buchhandlungen ausliegen. Also man kann auch die Buchhandlung um die Ecke natürlich aufsuchen und es da zumindest nachfragen. Wenn nicht, wird es da bestellt. Ich werde jetzt, natürlich kann man auch die großen Plattformen bemühen und es da bestellen, habe ich natürlich auch nichts dagegen. Also ich glaube, das merkt man natürlich schon. Der Name Boris Becker ist dann doch so groß, dass es dann auch die Buchhandlungen bestellen. Ich meine, das weiß man vielleicht dann nicht immer so, wenn man sich damit täglich beschäftigt. Die Buchhandlungen müssen halt sozusagen vorab überlegen, welche Bücher könnten sich bei uns verkaufen. Und ich habe ja vor Boris Becker relativ lange und ausführliche Biografie über Novak Djokovic geschrieben. Das lag zum Beispiel verhältnismäßig weniger in den Buchhandlungen, weil einfach die deutschen Buchhändler damit nicht so viel anfangen konnten mit dem Namen. Aber Boris Becker ist ja doch ein Name, wie wir ja auch jetzt hergeleitet haben, der die Deutschen bewegt. Und ja, wie gesagt, man kann es einfach sich über den Online-Buchhandel bestellen. Aber ich bin ja natürlich auch jemand, der auch immer wieder dazu aufruft, den Buchhandel um die Ecke aufzusuchen. Und wenn man danach fragt, wird es einem auch sofort bestellt werden.
Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, damit wir uns ein bisschen austauschen können über die Person und die Faszination Boris Becker. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht dein letzter Besuch war, denn wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Du hast noch viele andere Projekte, auch weitere Buchprojekte im Bereich Tennis, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind, dass sie besprochen werden wollen. Sonst aber erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, du hast recht. Wie gesagt, ich sage mal so, es wird ein spannendes Jahr.
Richtig, das klingt danach. 2025 wird viele, viele neue Geschichten bringen. Schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr selber noch eine Anmerkung habt zu Boris Becker oder vielleicht euch auch hier in der Diskussion der ein oder andere Punkt ja nicht so ganz gefallen hat, weil ihr sagt, nee, da bin ich schon anderer Meinung. Kontakt@tennisproleten.de oder natürlich gerne über die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns auf den gängigen Plattformen unter Tennisproleten. Sonst bleibt uns nur noch, dass wir euch einen guten Rutsch wünschen, einen erfolgreichen Start in 2025. Wir hören uns also nächstes Jahr dann wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen drei erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.